Es ist ein offenes Denkmal und zwar am Bayerischen Platz in Berlin-Schöneberg. Jeder, der dort schon mal entlang flaniert ist, wird es gesehen haben. Dieses Denkmal hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Doppelseitige Schilder sind dort montiert. Auf der einen Seite ein Bildmotiv, auf der anderen Seite antijüdische Gesetze aus der Zeit von 1933 bis 1945. Die eine Seite zeigt zum Beispiel eine kleine Schultafel. Auf der anderen Seite steht geschrieben, jüdische Kinder dürfen keine öffentlichen Schulen mehr besuchen. 15. November 38. Gut 30 Jahre ist dieses offene Denkmal nun alt. Erdacht und umgesetzt wurde es von dem Künstlerpaar Renata Stich und Frieda Schnock. Und beide begrüße ich jetzt auf Radio 3. Herzlich willkommen. Hallo, hallo.
Hallo.
Hallihallo.
Verteilt also über das ganze bayerische Viertel verweisen diese Schilder auf die täglichen Entbehrungen, die Entrechtung hin bis zur Deportation und Ermordung von Juden und Jüdinnen während der Nazizeit. Das ist ja eigentlich ganz schlicht und ergreifend, wie das Ganze gestaltet ist. Sie haben das Denkmal Orte des Erinnerns genannt. Haben Sie das Gefühl, dass das bis heute gut funktioniert, Renata Stich?
Ich glaube schon, dass es funktioniert, weil es sehr einfach die Tatbestände vermittelt. Und wenn man dort durchgeht, dann kann man auch sich sein eigenes Denkmal formen, also ergehen. Und das ist also individuell und es besteht ja aus Texten, die sind schwarz auf weiß gedruckt und knallhart. Und dann gibt es dazu kommentierende Bilder, die bunt sind, die einfach gehalten sind und viele davon haben sogenannte Objekte der Erinnerung, das heißt Gegenstände, die uns an jemanden erinnern, die wir mit einer Situation verbinden oder so ähnlich. Da gibt es natürlich
und
auch
zwar ganz schlicht,
ganz schlicht,
auch alterslos. Jedes Kind erkennt auch, worum es sich da
das
handelt.
Das war die Idee damals.
Ein Tier, ein Buch, eine Bank, ja. Ganz unterschiedlich, aber sehr schlichte Dinge. Anfang der 90er Jahre gewannen sie beide den Wettbewerb unter 96 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler für ein Denkmal der ehemaligen jüdischen Bewohner des Bayerischen Viertels in Berlin. Wie sind Sie denn, Frieda Schnock, damals auf die Idee gekommen? Vielleicht ein bisschen basale Frage, aber es interessiert ja.
Ja, man guckt sich natürlich so den Umraum an, man sieht, wer lebt dort und man setzt sich auf Bänke und man spricht mit älteren Leuten und fragt einfache Fragen, wie lange leben sie schon hier und wissen sie, wo die Synagoge stand? Und dann haben wir wirklich ein nach und nach gefragt und wir kamen drauf, dass die Menschen oft nicht das Wort Jude sagen wollen. Und das war für uns ein ganz wichtiger Hinweis für die Arbeit, die wir dann übers Viertel verteilt haben, an den Straßenbeleuchtungsmasten, dass die meisten dieser Gesetze und Verordnungen der Nazis, die sind sehr verklausuliert, sehr lang und dann wird gesagt, nicht arisch und so weiter. Und wir haben gesagt, nein, wir fangen immer an, Juden dürfen nicht. Und dann
in eine öffentliche Schwimmhalle gehen, nicht mehr in die Schule gehen, nicht mehr zu öffentlichen Ärzten. Ärzten gehen und, ne?
Die Bibliothek nicht benutzen.
Ganz alltägliche Dinge also.
Ja, also das war es, dass man den Menschen das Gefühl vermittelt, was es bedeutet, völlig ausgeschlossen zu sein. Und diese Gesetze und Verordnungen wurden ja von den Nazis zerstört, die Akten darüber. Und da hat Frieda Schnock ein Buch gefunden.
Also Josef Walk, Leiter des Leo Beck Instituts in Jerusalem, der hat diese ganzen Gesetze zusammengetragen und Verordnungen und diese Quelle war für uns ganz, ganz hilfreich. Wichtig war, dass wir das Präsens genommen haben für die Texte, aber das historische Datum drunter. Dadurch bekommen natürlich die Aussagen, die Texte nochmal eine gewisse Schärfe.
Ja. Das Projekt hatte vor 30 Jahren fast eine Art, ja, man muss es so sagen, Schock ausgelöst. Warum denn eigentlich? Woran hat man sich so empört?
Und naja, es ist schon ein Unterschied, ob man diese grausamen Tatbestände in einem Museum liest oder in einer Bibliothek, in einem Buch, in einer Dokumentation sieht, das heißt im Innenraum, oder ob man sie auf der Straße sieht, so mitten ins Gesicht. Und wir haben ja auch eine Dramaturgie entwickelt für diesen Stadtraum, indem wir sie ganz gezielt, zum Beispiel das Brot, vor ein Lebensmittelladen oder Restaurant gesetzt haben oder dass Juden und Polen keine Süßigkeiten mehr kaufen dürfen, haben wir vorne Bäckerei installiert.
Und also der rassistische Aspekt war wichtig, dass wir auch wirklich Schilder haben, wo ganz klar gesagt wird, die Polacken zum Beispiel, die Polen.
Sie haben den Wortlaut sozusagen der damaligen Zeit dann auch benutzt.
Wir haben ihn nicht benutzt, wir haben ihn vereinfacht und wir haben das Ganze umgeschrieben, aber den Sinninhalt behalten. Wir haben es so verkürzt, sagen wir mal, wie so Headlines der Bild-Zeitung. Ja. Also man fährt vorbei, liest kurz und sagt, was ist das?
Was ist das? Und das wirkt bis heute, das ist meine Erfahrung, wenn ich mit Menschen durch das bayerische Viertel spaziere, dann ist das immer irgendwie Gesprächsthema. Ja? Dieses offene Denkmal, diese offenen Orte des Erinnerns. Und es werden auch viele Führungen durchs bayerische Viertel bis heute gemacht. Es gibt einen Verein, der da sehr, sehr aktiv ist. Wie reagieren Menschen heute auf das Ganze? Kommen sie ins Gespräch darüber? Was beeindruckt, um es mal positiv zu sagen, die Menschen?
Also wir haben letzte Woche für Gäste des Goethe-Instituts aus Südostasien eine Führung gemacht. Und das war sehr spannend, weil in Ländern wie zum Beispiel China darf man über solche Dinge gar nicht sprechen. Aber sie nehmen dann diese Gedenkkultur in Deutschland als Beispiel. Das Gleiche war letztes Jahr mit japanischen Journalisten. Die haben uns auch interviewt fürs japanische Fernsehen, weil es diese Form der offenen, auch kontroversen Gedenkkultur in Japan auch nicht gibt.
Mhm. Kontroverse Gedenkkulturen und Diskussionen darum, die haben wir immer wieder. Sie hatten sich damals zum Beispiel auch mit einem Entwurf für die Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas beworben. Gewonnen hat ihn, wie wir wissen, Peter Eisenman. Welchen Vorschlag hatten Sie denn? Denn auch den finde ich sehr triftig und praktisch.
Also unser Entwurf hieß Bushaltestelle Busstop und es ist ein ähnlicher Hintergrund. Die Leute müssen sich Zeit nehmen, um diesen Riesenkomplex quasi überhaupt zu verarbeiten. Und deswegen haben wir gedacht, es ist toll, wenn man mit jemandem sprechen kann. Einerseits, wenn man durch das bayerische Viertel geht und sich die Zeit nimmt und dann austauschen kann, Familiengeschichte zum Beispiel. Oder eben, wenn man zu diesen schrecklichen Orten gefahren ist, ehemalige Konzentrationslager, wenn man dann im Bus wieder sitzt und sagt, ach, jetzt muss ich mich doch mal unterhalten. Und jetzt hat man jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Und das macht es dann etwas leichter.
Woher im Prinzip und generell Ihr Interesse an Erinnerungskulturen, so möchte ich es einfach mal nennen, Renata Stich?
Naja, es ist insgesamt, also es ist jetzt nicht nur jüdische Kultur, sage ich mal, das ist überhaupt Kunstgeschichte und Geschichte insgesamt. Aber das war ein ganz wichtiger Diskurs in den 90er Jahren. Beide Denkmale sind aus der Zeit und infolgedessen haben wir ganz andere Projekte gemacht, wie zum Beispiel auch provokante Projekte in München, Zeige deine Sammlung, Jüdisches in Münchner Museen. Und haben dann mal geschaut, ja, was ist denn die Judith? Was ist das für eine Figur?
In der Hauptstadt der Bewegung.
Ja, und wir haben gerade ein Buch publiziert zu dem Dirigenten und Komponisten Hermann Levy. Er war berühmt zu seiner Zeit, ein Popstar, der Wagners Parsifal zur Uraufführung brachte in Bayreuth, ein ganz besonders von Ludwig II. Von Bayern geschätzt wurde und ein großer Kunstsammler war. Und diese Kunstsammeltätigkeit ist bisher noch nicht entdeckt worden. Ja, ist gar nicht aufgearbeitet. Zwar deshalb, er hat ja auch die drei Da Ponte-Opern von Mozart ins neue deutsche Formensprache gebracht. Aber die Nazis haben das 33, haben deinen Namen überall ausgelöscht. Und da gibt es noch viel zu machen und zu entdecken.
Ja, diese Auslöschung hat eben nachgewirkt und bis heute gibt es diese Leerstellen, die Sie immer wieder versuchen zu füllen. Sie haben es selbst gerade gesagt, mit durchaus auch provokanten oder ich sag mal streitbaren Projekten, mit denen Sie aber weltweit unterwegs sind.
Das Bayerische Viertel ist natürlich der Cornerstone und von dem geht sehr viel aus. Und ganz wichtig ist, wie gesagt, dass wir die Jugend erreichen. Und deswegen natürlich auch diese Bildfindung, die so ein bisschen aussieht wie aus einem Kinderbuch. Da gibt es sehr viele Ansätze und natürlich haben wir festgestellt jetzt über die Jahre, es wird nicht mehr richtig gelesen, man hat das Handheld-Device, man hat wirklich ein Handy. Und deswegen war es ganz wichtig, eine App dazu zu gestalten. Und wir sind ganz glücklich, dass wir jetzt vom Aktionsfonds gegen Antisemitismus Geld bekommen haben, um diese App zu erweitern. Denn Google hat komischerweise die Android-App abgeschaltet, weil zum Beispiel Artificial Intelligence den Satz fand in der Beschreibung Ermordung von Juden während der Nazi-Zeit. Und dann haben die wahrscheinlich rotes Licht ging an und die App wurde abgeschaltet.
Triggeralarm.
Es gibt im Moment nur die für iOS, aber wie gesagt, Ende Dezember sind wir froh, dass wir dann wirklich alles laufen haben und mit 16 Sprachen. Denn natürlich ist die Schülerschaft in Berlin sehr multi. Und deswegen gibt es natürlich Ukrainisch, Arabisch, Türkisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Niederländisch, Italienisch, Kroatisch, Griechisch und so weiter.
Ja, denn nicht selten sieht man auch Touristinnen und Touristen eben in dem Viertel lang spazieren und auch Schulklassen. Gerade gestern las ich im Berliner Tagesspiegel einen Artikel mit der Überschrift Antisemitismus und Gewalt. Polizeipräsidentin rät Juden und Homosexuellen in Teilen Berlins zur Vorsicht. Wir sehen also, das Thema ist so aktuell wie nie, sicherlich auch durch die weltweiten realpolitischen Gegebenheiten. Was für Debatten in diesem Zuge wünschen Sie sich angesichts zum Beispiel solcher Schlagzeilen?
Also wir haben zum Beispiel gemerkt bei der Montage des Denkmals, dass unsere beiden Arbeiter, die uns geholfen haben, 1993 das zu montieren, die haben gesagt, das braucht man nicht. Bis dann plötzlich jemand das Fenster aufmachte und runterschrie, ihr Judenschweine, haut ab, als wir die Katze montiert haben.
Ja, also wir halten das Gespräch am Laufen. Das war von Anfang an nicht so gedacht. Es ist eigentlich, man installiert ein Denkmal im Stadtraum, was eigentlich nur für den Bayerischen Platz geplant war. Wir haben das in die Straßen um den Bayerischen Platz gebracht und auch eben vor Einsteins frühere Wohnung gesetzt, bis zum Rathaus Schöneberg, wo ja Kennedy Freiheitsgarantien für Westberlin gegeben hat. Also das ist schon ein sehr wichtiger, auch politischer Raum und auch für Berlin ein wichtiger Erinnerungsraum. Und morgen gibt es am Bayerischen Platz im KV Haberland eine Diskussion mit dem damaligen Bausenator Wolfgang Nagel. Mhm. Das freut uns sehr, denn 30 Jahre später, damit er aus seiner Sicht berichtet und wir aus unserer Sicht, wie wir damals Zusammenhang bekamen, das war am seidenen Faden, ob das Denkmal doch installiert wird oder nicht. Und dann sagte Wolfgang Nagel, das machen wir. Und so ist das gekommen, wenn Politiker und Politikerinnen Mut haben.
Ja, 30 Jahre offenes Denkmal am Bayerischen Platz. Morgen Abend wird es dazu eine Veranstaltung geben. Wir haben es gerade gehört mit Renata Stich und Frieda Schnock, die sich dieses Denkmal erdacht haben. Und das Ganze ist dann eben ein Gespräch über die Realisierung, über die Bedeutung und Perspektiven. Ja, und die beiden Künstlerinnen sind natürlich da und eben der ehemalige Bausenator Dr. Wolfgang Nagel. Das Ganze beginnt um 19 Uhr und das im Café Haberland direkt am Bayerischen Platz am U-Bahnhof. Auch ein Ort, in dem unglaublich viele Aktivitäten rund um die jüdische Geschichte des bayerischen Viertels stattfinden. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch auf Radio 3, Renata Stich und Frieda Schnock. Danke.